herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur ersten thematischen Einheit vom Suchen und Finden des Glaubens. Wer kann dazu eine thematische Hinführung machen? Das haben wir uns im Arbeitskreis Fortbildung gefragt. Die Antwort ist doch, hier sitzen die Expertinnen und Experten für dieses Thema. Männer und Frauen, Diakoninnen und Diakone, Gemeindereferenten und Gemeindereferentinnen, PIABs, Pastoren und Pastorinnen, im Anfangsdienst, schon länger dabei, im Ruhestand. Expertinnen und Experten im Suchen und Finden des Glaubens. Was lebt unter uns? Das soll heute Nachmittag deutlich werden, in einem vielseitigen Panorama. Wir haben Kolleginnen und Kollegen gebeten, von ihrer persönlichen Praxis des Glaubens oder dem, was ihnen für ihren Glauben wichtig ist, zu sprechen. Das geht vom Herzensgebet über Kunst und Natur zu gemeinsamem Leben in einer Bruderschaft, von Film oder Musik über Personen in der Kirchengeschichte bis hin zu zeitgenössischem Zweifeln und Fragen und zum Wiederfinden des Glaubens. Wir sind gespannt. Die musikalische Begleitung hat Henning Borisch übernommen. Ich bin Andrea Klimt, Professorin für praktische Theologie an der Theologischen Hochschule in Elztal.
Und mein Name ist Volker Schwangenberg. Ich bin Kollege von Andrea in der praktischen Theologie, ebenfalls an der Theologischen Hochschule in Elztal. Ich habe jetzt die Freude, die ersten drei Personen vorzustellen, die zu uns sprechen werden. Zunächst Yvonne Ortmann. Yvonne ist Pastorin der Gemeinde Berlin-Staaken, freie Journalistin, Autorin und Referentin für christliche Meditation und Mystik. Es folgt dann Kathi Pitan. Sie ist Pastorin, Trauerrednerin, Gemeindegründerin von Weiterraum Marburg, Transaktionsanalytikerin in der Ausbildung und sie hat eine Therapiehund-Ausbildung. Und dann folgt Dr. Thomas Ilk. Thomas war Pastor der Gemeinde Hamburg-Schnelsen und ist zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kirchen- und Dogmengeschichte der Universität Hamburg. Sein Forschungsgebiet ist die frühe Neuzeit, die altprotestantische Orthodoxie mit Schwerpunkt Frömmigkeitsgeschichte. Yvonne wird etwas sagen zum Herzensgebet, Kathi zu Gott in Kunst und Natur und Thomas Ilk zu einer kirchengeschichtlichen Person, für ihn von inspirierender Bedeutung. Welche wird er selbst sagen? Yvonne.
Ja, ich darf euch was über das Herzensgebet oder auch über das Jesusgebet erzählen. Das ist eine Gebetsform, die so gar nicht aus unserem freikirchlichen Kontext kommt, sondern aus dem altkirchlichen, von den Wüstenvätern, von den Mönchen der ersten Jahrhunderte, die versucht haben, die nach einer Möglichkeit gesucht haben, in jeder Minute ihres Lebens mit Gott in Verbindung zu stehen, indem sie ein Bibelwort oder den Namen Jesus Christus oder den Vers Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, in jeder Minute ihres Lebens mental wiederholt haben oder in Gedanken, bis es irgendwann ganz tief in ihr Herz gefallen ist und es in ihnen weitergebetet hat, auch nachts und mit dem Atem gekoppelt. Und dieses Gebet ist in einer Phase meines Lebens zu mir gekommen, in der ich tief in der Krise war mit meinem Glauben und meiner Frömmigkeit. Es war eine Phase, in der ich alles, was ich je geglaubt habe, noch mal hinterfragt habe und nicht mehr sagen konnte, was ich gerade glaube. Und dementsprechend funktionierte auch meine baptistische Frömmigkeit nicht mehr, weil das eine war, die sehr stark von innen nach außen geht. Das, was ich in mir trage an Glauben, das drücke ich aus in Liedern und Gebeten und Texten und was weiß ich allem. Aber wenn ich nicht mehr weiß, was ich glaube, dann habe ich auch nichts mehr zum Ausdrücken. Oder es drückt sich nur noch so aus, dass ich ins Reflektieren komme und nicht in die Stille vor Gott. Und in dieser Zeit kam das Jesusgebet zu mir, indem mir das jemand gebracht hat und gesagt hat, probier das aus. Das ist etwas anderes insofern, dass es gerade dazu führt, nicht zu reflektieren. Dass es dazu führt, etwas zu tun, ohne etwas aktiv damit erreichen zu wollen. Und ich habe das ausprobiert, ich hatte nichts zu verlieren. Früher wäre ich sehr skeptisch gewesen mit dieser Form der Frömmigkeit und habe das tatsächlich festgestellt, dass es eine Spiritualität ist von außen nach innen, wo ich einfach etwas tue, etwas, was auch erstmal etwas Mechanisches ist, aber ich kann beobachten über Monate, Jahre hinweg, wie sich etwas in meinem Inneren wandelt. Und dieses Gebet ist mir bis heute sehr wichtig geblieben dadurch. Und ich merke, dass es mich manchmal eine Schicht tiefer führt als meine baptistische Frömmigkeit. Stärker in die Stille führt, in die Ruhe vor Gott, in das Sein vor Gott. Und heute genieße ich es, beides zu haben. Meine freikirchliche Frömmigkeit, mit der ich ausdrücken kann, was ich in mir habe, und diese altkirchliche Frömmigkeit, das Herzensgebet, die mir mehr hilft, durch etwas von außen wieder in die Stille in mir zu finden.
Ich möchte etwas über die Spiritualität meiner Gemeinde Walter Raum Marburg in Bezug auf Kunst erzählen. Da gibt es natürlich Kunstobjekte und Künstler, die sich mit christlichen Motiven und Symbolen befassen, zum Beispiel mit Kreuzesdarstellungen und diese auf neue und vielleicht irritierende Weise darstellen. Wir verwenden zum Beispiel in Marburg Bilder in Gottesdiensten, betrachten sie, tauschen uns dazu aus, nehmen sie auch als Gegenstand einer Predigt. Und das kann für uns sehr anregend sein, weil wir die Dinge neu betrachten lernen, die uns so vertraut schienen. Mindestens genauso spannend sind für mich aber Künstler, die mit Hingabe ihrer eigenen Suchbewegung nachgehen. Oft keine Christen, entdecke ich trotzdem in ihren Werken spirituelle Bezüge, die auftauchen, weil diese Menschen sehr genau wahrnehmen und fragen, weil sie das Leben und unsere Welt erforschen. Und von ihnen lerne ich mich selbst, also eine Theologin und Reichgottesbauerin, auch als Suchende zu erkennen. Auch das Reich Gottes und konkret eine Gemeinde zu bauen, ist in meinen Augen ein äußerst komplexes Kunstwerk. Ein Mann, mit dem ich mich in den letzten Jahren immer mal wieder auseinandergesetzt habe, ist der Landart-Künstler Andy Goldsworthy. Er geht mit viel Ruhe und Ausdauer vor. Und der Trailer zu dem aktuellen Kinofilm über ihn zeigt etwas von seiner Arbeit und seinen Gedanken. Und wir schauen uns diesen zweiminütigen Trailer an.
There are a lot of contradictions in what I make, in a sense, and I still am just trying to make sense of the world. You can walk on the path, or you can walk through the hedge. Two different ways of looking at the world. And I think that's the beauty of art, that it just makes you step aside off the normal way of walking or looking. people think that perhaps I should have this such a deep understanding of nature that I just somehow float and glide through it effortlessly. Well, it's not like that, and I fall a lot.
Im weiten Raum Marburg lassen wir uns auch von nichtchristlichen Kunstwerken und Künstlern anregen. Und wir freuen uns über ihren Mut, neue Wege zu betreten. Am Anfang hat der Künstler eine Idee. Und oft stellt er fest, dass es sich nicht haargenau so umsetzen lässt, wie er gedacht hatte. Aus dem Stolpern und Scheitern entstehen neue Impulse. Durch unterschiedliche Versuche entsteht ein lebendiger Prozess. Ihre Ausdauer, ihr Fallen macht uns Mut, weil wir erleben, es ist Teil des Wegs in dieser Welt. Es ist auch Teil unseres Versuchs, Reich Gottes zu bauen, eine Gemeinschaft wachsen zu lassen, Nachfolger Jesu zu sein, ja, Mensch zu sein. Percy B. Shelley, ein Romantiker und Atheist, schrieb: Kunst ist der Besuch Gottes bei der Arbeit des Menschen.
Zur Wolke der Zeugen gehört auch Johann Gerhardt. Johann Gerhardt ist bekannt geworden als Professor in Jena. Er zählt zu den wichtigen lutherischen Theologen des frühen 17. Jahrhunderts. Seine theologische Gelehrsamkeit stellte Gerhardt in den Dienst des Glaubens und des geistlichen Lebens. Das finde ich bemerkenswert. Zeugnisse aus seinem Leben geben uns Einblick in seine spirituelle Lebensbewältigung. Als Student war Gerhard ernsthaft erkrankt und er musste annehmen, nicht mehr zu genesen. Er verfasste in dieser Phase ein Glaubensbekenntnis und darin hielt er für sich schriftlich fest, was ihm Gewissheit gibt im Leben und im Sterben. In dieser Zeit hat er auch begonnen, Meditationen abzufassen, in denen er Bibelverse meditiert. Seinen Ängsten und seiner Verzweiflung stellt er Gottes Worte entgegen und immer wieder erklingt in diesen Meditationen der Satz: Erhebe dich, meine Seele. Durch den Glauben findet er bettlägerig zurück zum aufrechten Gang und sein Wissen um die lange theologische Tradition hilft ihm, im Glauben Trost zu finden. Bei Johann Gerhardt finde ich eine tiefgründige Verbindung von Frömmigkeit und Theologie. Seine theologische Arbeit ist auf den Glauben bezogen und zwar häufig mit einer seelsorglichen Motivation. Das zieht mich an. Gerhardt hatte tiefe Krisen zu meistern. Sein erster Sohn starb. Kurz darauf starb auch seine erste Ehefrau. Mit der Wucht dieser Erfahrung konfrontiert er biblische Texte und die theologische Tradition. Erfahrung, Glaube und Theologie begegnen sich bei ihm. Die Krisenerfahrungen geben den Anspruch, den er stellt, an die Theologie, an biblische Texte, an Gottes Trost. Und biblische Texte und theologische Kernaussagen werden zum Korrektiv und zum Ansporn für seinen Glauben. Seine Theologie ist nie langweilig und das begeistert mich. Gott und Mensch in Beziehung, das steht bei Gerhardt im Mittelpunkt des theologischen Denkens. Und Gerhardt findet eine Sprache, die es darauf anlegt, Menschen in den Glauben hineinzuziehen. Gerhardt tröstet mit dem Trost, den er selber empfangen hat. Und das rührt mich an. Johann Gerhardt gehört auch zur Wolke der Zeugen.
Thank you.
Wir freuen uns jetzt auf Gerd Hildebrand, Pastor im Ruhestand in Reutlingen. Er wird uns etwas erzählen zu, als Pastor in einer Bruderschaft. Und er hat mir gesagt, ihr könnt ihm gerne alle Fragen stellen hinterher. Er weiß nicht, ob er alle Fragen beantwortet, aber ihr könnt ihm gerne alle Fragen stellen. Und ich denke, dass das generell gilt, dass die Personen, die hier vorne stehen, für etwas stehen, nachdem ihr sie fragen könnt. Sie zeigen ein Stück von sich, von ihrem Glauben, von ihrer Frömmigkeit. Und ich denke, es ist auch eine Einladung an euch, auch miteinander das zu teilen, was euch bewegt, was eure Frömmigkeit ausmacht. An uns, was unsere Frömmigkeit ausmacht. In diesem Blog wird auch Henning Woresch, der ist Diakon in der Gemeinde Geesthacht, etwas sagen zu »Mehr als Worte sagt ein Lied«, geistliche Musik als spirituelle Erfahrung. Und zum Abschluss Damaris Werner. Sie ist Diakonin und arbeitet in einem evangelischen Diakonissenmutterhaus als Referentin der Oberen. Und sie sagt etwas zu Unterwegsgeschichten, Gott suchen im Anderen.
Liebe Schwestern und Brüder, ich gehöre seit 1968 zu einer evangelischen Geschwisterschaft, die gegründet wurde als kleine Brüder vom Kreuz. Hier habe ich alle wesentlichen Aspekte des Christseins in meinem Leben, der Theorie, also der Deutung und des Alltaglebens erfahren und reflektiert, sowie gelebt, die mir in der Baptistengemeinde noch sehr volkstümlich und einfach, ja, vielleicht auch zu einfach entgegenkamen. Die lutherische Tradition in dieser Geschwisterschaft hat mir sehr, persönlich sehr geholfen, meine Erfahrungen zu reflektieren, natürlich auch theologisch zu reflektieren und zu verstehen und vor allem unserem Herrn zu vertrauen und ihm zu folgen. Individuum und Gemeinschaft sind neu zugeordnet worden. Und ihr Wert ist neu und tragend bestimmt worden. Inhalt und Gestalt haben für mich, auch des Glaubens, haben für mich genauso ganz neue Bedeutung gewonnen, auch in ihrer Wertigkeit und in ihrer Reihenfolge. In einem Brevier haben wir Texte, Gebete und Lieder zusammengestellt, die uns als Gemeinschaft und mir persönlich sehr große Bedeutung gewonnen haben. Das verbindende Gebet der Geschwisterschaft mit der Bitte um die Einfachheit des Glaubens, um die Wachheit des Geistes und die Liebe zu Gott untereinander, zur Gemeinde und zu allen Menschen ist ein tragendes Gebet, was wir jeden Tag im Anschluss dann auch für die Geschwister beten. 7 Weisungen, ein vom Gründer verfasster Leitfaden, also keine Regel, sondern 7 Weisungen, sind für uns und für mich persönlich geistliche Übung, der geistliche Übungsweg und hilft mir und uns, den Alltag auch wirklich zu leben. Unser Symbol, ein Kreuz mit einem Alpha und einem Omega drauf, 2 Fischen, einen nach innen gerichtet, einen nach außen gerichtet, und dem Lamm und der Fahne deuten die Theologia Crucis, der wir uns verschrieben haben. Ein geistlich verbindliches Leben zu führen, ist das Ziel. Den Herausforderungen der Zeit wach zu begegnen und verantwortlich in Kirche und Gemeinde mitzuarbeiten, dazu gibt es Hilfen in den Tagungen und in allen Begegnungen. Ich möchte in einer ausgesprochenen Kurzfassung die 7 Weisungen kurz zusammenfassen. Erstens, höre und entdecke so das Geheimnis Jesu. Glaube an ihn und lass seine Liebe deine Mitte sein. Wache und bete dich in alle und lass dich in alle Wahrheit führen. Lobe Gott in allen Dingen und lebe und glaube in Freuden. Gestalte dein Leben in der Freiheit des Evangeliums, diene seiner Kirche, seiner Gemeinde und allen Menschen und lebe als geschwisterlicher Mensch und verzichte dabei weitgehend auf Macht, die du eigentlich hättest.
Geistliche Musik als spirituelle Erfahrung. Singend lasst uns vor ihn treten. Mehr als Worte sagt ein Lied. So dichtet Dieter Zils. Für mich gehört Musik seit Kindertagen, seit ich bewusst im Gottesdienst war, untrennbar zu meinem Glaubenleben. Ein Gottesdienst ohne Musik ist für mich kaum vorstellbar. Denn wenn wir zusammen singen, geschieht Gemeinschaft. Und ich kenne kein anderes Medium, das alle Menschen einer Versammlung befähigt, zur gleichen Zeit wirklich das Gleiche zu tun. Und jede und jeder, der mitsingt, der mitmusiziert oder auch nur zuhört, der kann erleben, Musik nimmt mich persönlich als ganzen Menschen in die Kommunikation mit Gott hinein, als ganzen Menschen mit Leib, Seele und Geist. Wenn ich singe, wenn ich musiziere, bin ich ganz bei der Sache. Dann bin ich auch ganz bei mir und ich bin ganz bei Gott. Ich möchte euch so einige besondere musikalisch-spirituelle Momente aus nunmehr 4 Jahrzehnten weitergeben. Es beginnt mit einer Erinnerung aus den späten 70er Jahren. Sonntag 10 Uhr, der Gottesdienst beginnt und die Orgel setzt ein. Der Organist, das war mein späterer Schwager, hat das Vorspiel über Wochen geübt, einen großen Bach, die sogenannte dorische Toccata. Und ich blättere ihm um und registriere ihm. Und die Gemeinde hört zu. Und als der Schlussakkord verklingt, ist auch die Gemeinde innerlich angekommen. Und sie ist bereit für das Folgende. Der Gottesdienst beginnt nicht nach dem Orgelvorspiel, wenn dann alle ruhig sind. Er beginnt mit dem Orgelvorspiel. Noch eine Erinnerung aus den späten 70er Jahren. Die Predigt ist zu Ende und wie immer singt der Gemeindechor nach der Predigt ein Lied. Der Pastor und der Chorleiter haben sich abgesprochen und das Chorlied passt genau. Es ist Antwort auf die Predigt. Und ich singe im Chor mit und ich spüre, wie alle Chorsänger das merken und wie sie meinen, was sie singen. Und wir merken auch, dass die Gemeinde konzentriert zuhört. Und in der anschließenden Gebetsgemeinschaft stellt sich heraus, ja, die Gemeinde hat die Predigt verstanden und sie hat sich auch das Chorlied als ihre Antwort angeeignet. Und nun antworten die Geschwister mit eigenen Worten und ergänzen die Antwort des Chorliedes. Meinen Jesum lass ich nicht, weil er sich für mich gegeben. Alter Choral im Satz von Bach. Frühjahr 2010. Ich habe meine erste Stelle als Gemeindediakon angetreten und kurz nach meinem Dienstantritt kann ich an einem Gospel-Workshop im Umfeld der Gemeinde teilnehmen. So einige aus meiner Gemeinde singen da mit und ich mache da einfach mit. Und ein Lied spricht mich sofort an, I have found a place to stay, nach Psalm 84. Ich denke mir, ja, nicht nur der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen, sondern ich habe meinen Platz gefunden als ordinierter Mitarbeiter in dieser Gemeinde, bei deinen Altären, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Das ist mein Lied, das kann ich singen. Das muss dann 2014 gewesen sein. Wir feiern einen Gottesdienst der Evangelischen Allianz in unserer Stadt. Und wir haben ein gemeindeübergreifendes Musikteam gebildet und die starten nun ihren Liedblock. Man merkt, die sind richtig gut drauf. Die haben sich vorbereitet und alles stimmt. Das Tempo stimmt, der Schlagzeuger ist richtig gut, die Tonart stimmt, der Groove stimmt. Und da kann ich nicht mehr stillsitzen, sondern ich muss mich bewegen, schnipsen, aufs Knie schlagen und ich kann aus voller Kehle und ganzem Herzen mitsingen. und bei Liedern, die ich nie im Leben ausgesucht hätte. Die sind nicht so meins, wie man das heute etwas schnodderig sagt. Aber Musik und Worte ergreifen mich und nehmen mich mit. Ich merke, Gott ist gut und er hat mich lieb. Haben wir gesungen, Our God is an awesome God, he reigns from heaven above with wisdom, power and love. Der Refrain ist gut, über die Strophe könnt ihr mit mir streiten. Und die letzte Erinnerung, die ist noch gar nicht so lange her, das war der dritte Advent 2017. Da hat eine Gruppe von Chorsängern und Instrumentalisten ein Projekt auf die Beine gestellt und eine Vertonung der kompletten Weihnachtsgeschichte eingeübt. Die heißt die Historia der freuden- und gnadenreichen Geburt Gottes und Mariensohnes Jesu Christi von dem barocken Komponisten Heinrich Schütz. Und diese Weihnachtshistoria erklingt im Gottesdienst. Es gibt keine Predigt. Doch es gibt eine Predigt. Die Weihnachtshistoria ist die Predigt. Das ist Verkündigung des Evangeliums. Das ist gesungenes Bibelwort. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und diese Weihnachtshistoria ist Bekenntnis und Lob der versammelten Gemeinde, auch wenn die meisten nur zuhören, aber sie gehen mit und sind überwältigt. Und im Schlusschor singt der Chor in barocker, blumiger Sprache: Dank sagen wir alle Gott, unserem Herrn Christus, der uns mit seiner Geburt hat erleuchtet und uns erlöset mit seinem Blute von des Teufels Gewalt. Für mich gehört Musik untrennbar zum Glauben. Musik öffnet uns die Seele und die Sinne für die Gegenwart Gottes. Und Musik hilft uns im Singen, im Spielen und im Hören über unsere Worte hinaus zu gelangen. Der Dichter Victor Hugo hat das so gesagt: Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber es unmöglich ist, zu schweigen.
Unterwegsgeschichten sind Erlebnisse, Erfahrungen und Gedanken, die ich mache, wenn ich in meinem Alltag als Diakonin, als Frau und als Mutter unterwegs bin. Manchmal schreibe ich sie auf. Im Schreiben spüre ich den Erlebnissen nach und entdecke Gott in den Momenten und Menschen meines Alltags. So versuche ich, Gott bewusst wahrzunehmen und ihm zu begegnen in dem, was mir passiert, oder in den Menschen, die mir über den Weg laufen. Ich habe euch heute drei kurze Unterwegsgeschichten mitgebracht und zu jeder Geschichte gibt es ein passendes Bild. Zwischen den Welten unterwegs. Nach einem kurzen Besuch im Flüchtlingsheim steige ich ins Auto und fahre wie durch den Nebel zum nächsten Termin. Manchmal ist es kaum auszuhalten, dieses Hin und Her zwischen meinen Welten, die so unterschiedlich sind. Auf der einen Seite diese Not, die Tristheit dieser Unterkunft, die Perspektivlosigkeit, die mich förmlich anschreit. Und dann mein gutbürgerliches Leben und das meiner Gemeinde. Da sitze ich im nächsten Moment in einem Wohnzimmer und rede über die bestmögliche Schulwahl oder den richtigen Klavierlehrer. Manchmal fühle ich mich so fremd, so unwohl in beiden Welten, so dazwischen. Weder bei den einen noch bei den anderen wirklich zu Hause. So hilflos auf der einen und so wütend auf der anderen Seite. Wie passt das zusammen? Wie können die einen in Afrika Urlaub machen, während die anderen fliehen? Wie können die einen den Bau ihres Eigenheimes planen, während die anderen nicht wissen, wo sie nächste Woche wohnen sollen? Beides gehört in meinen Alltag, in mein Leben. Ich möchte gerne Brücken bauen zwischen diesen Welten, Begegnungen ermöglichen, Fremdheit zulassen und Verständnis fördern. Ich möchte Veränderung herbeisehnen, Festgelegtes in Frage stellen und Doppelpunkte setzen. Gemeinsam unterwegs sein in einer Welt. Mittendrin.
Nennen wir ihn B. B ist Stammgast im Café mittendrin. Dass sein Leben nicht einfach war, das sieht man ihm an. Unzählige Schlaganfälle lassen ihn humpeln. Ich glaube, es waren 15. Mit der Vize oder dem Fahrrad geht es besser, besser als das Laufen. Die ersten Jahre stand er draußen, am Stehtisch mit Kaffee und Zigarette. Inzwischen sitzt er mittendrin. Den Kuchen isst er mit viel Sahne und meistens bringt er Blumen mit. Er redet nicht so viel, aber einen lustigen Spruch hat er immer auf den Lippen. Seit 15 Jahren ist er trocken und seit 10 Monaten raucht er nicht mehr. Sonst wäre er wohl schon unter der Erde. Heute kam er zum Tschüss-Sagen, zum Frühstück. Früh aufstehen ist eigentlich nicht seine Sache, aber was er sich vornimmt, das schafft er auch. B, du wirst mir fehlen. Von Pusteblumen und Kinderaugen. Wir Erwachsenen ärgern uns ja meist über diese lästigen gelben Blumen auf der Wiese. Jedenfalls auf dem eigenen Rasen sind sie schwer zu entfernen, weil sie so starke Wurzeln haben. Und dann, wenn sie wieder auferstehen, dann fliegen sie Samen und sorgen dafür, dass nächstes Jahr noch mehr von ihnen kommen. Mit Kinderaugen gesehen sieht es einfach toll aus. Gelbe Tupfen auf grüner Wiese und noch schöner sieht der Löwenzahn gemeinsam mit den Gänseblümchen aus. Ich möchte mich sofort dazulegen und Blütenblätter zählen. Und dann, wenn sie wieder auferstehen, dann kann man pusten und sie fliegen. Das ist doch ein Wunder, dass diese Blume zwei Leben hat und mit beiden Leben Kinderaugen zum Leuchten bringt. Ich möchte mich anstecken lassen von diesem Kinderblick. Ich möchte lernen, Menschen mit diesem Blick anzusehen. Menschen, an denen ich im ersten Augenblick achtlos vorübergehe. Menschen, die vielleicht mit Füßen getreten werden und für andere einfach nur unnütz sind. Menschen, in denen auf den zweiten Blick die Fähigkeit liegt, Farbtupfer in mein Leben zu bringen. Menschen, die Spaß bringen, wenn ich sie näher kennenlerne und die mir eine neue Sichtweise zeigen. Und wenn ich denke, jetzt blüht nichts mehr, dann kommen sie zurück und bringen meine Augen zum Strahlen. Dann sehe ich ihnen hinterher und entdecke den Himmel.
Gott im Film. Dazu wird Dr. Matthias Walter jetzt etwas sagen. Matthias ist Pastor der Gemeinde Berlin-Steglitz, Kenner und Liebhaber des Mediums Film, insbesondere der Kultur- und religionshermeneutischen Aspekte dieses Mediums. Burning Church. Dazu wird Mira Ungewitter etwas sagen. Mira ist Pastorin der Projektgemeinde in Wien, laut Zeitschrift Woman Pastorin, Feministin und Surfergirl und laut Wochenzeitung Die Zeit mit Jesus in der Pop-up-Bar. Und dann beschließt den Reigen Jonathan Walzer mit einer Ausführung zum Jesusgebet und zum Sprachengebet. Damit schließt sich dann der Kreis. Johnny Walzer ist Pastor in Landshut und er ist Mitglied des Leitungsgremiums der geistlichen Gemeindeerneuerung und hier Ansprechpartner für die Arbeit mit jungen Leitenden. Matthias.
Wenn ein Film uns erreicht, dann haben wir uns mit seiner Geschichte an irgendeiner Stelle identifiziert. Dann ist die Geschichte im Film auch zu unserer Geschichte geworden, zu unserer persönlichen Geschichte. Zumindest an der einen oder anderen Stelle. Manchmal wird ein Film auch zum Teil unserer Glaubensgeschichte, berührt mich in meiner Beziehung zu Gott. Dann ist es, als säße ich mit Gott im Kino oder auf dem Sofa. Wir sehen einen Film zusammen. Und an der einen oder anderen Stelle gucke ich so aus dem Augenwinkel rüber und frage mich, ist er so für mich? Bin ich so für ihn? So, wie wir das eben in dem Film gesehen haben? Manchmal sehen wir uns auch gegenseitig kurz an und fragen uns, ist das auch so zwischen uns? Ich liebe es im Kino, mit Gott zu schmunzeln, wie neulich in dem Film Das Ende ist erst der Anfang. Da kommt auch Jesus vor. Und Jesus sucht dort seine Mission. Er hilft dann einem armen Würstchen, das es da in dem Film so gibt, und dieses arme Würstchen schießt ihm aber aus Versehen ein Loch in die Hand. Das hat der arme Kerl erst gar nicht mitbekommen. Später zeigt ihm Jesus das Loch in seiner Hand. War ich das? Fragt er da erschrocken. Nur das, sagt Jesus und lächelt. Und ich denke, und was war ich? Und hast du da deine Mission gefunden, Jesus? Nämlich dich verwunden zu lassen? Ich bin aber gerne auch mit Gott im Kino und sehe einen ernsten Film, so wie diesen hier.
Mein ganzes Leben lang war mein Vater für mich nur ein Foto auf dem Dachboden. Ein Traum, der verschwunden war. Er hat uns verlassen. Vor 12 Jahren. Zurückgeblieben bin ich, mein großer Bruder Andrei und Mama. Doch auch ohne Vater waren wir eine Familie. Ich hatte all die Jahre nicht geglaubt, dass er eines Tages zurückkehrt. Mehr, weil er uns liebte oder um uns zu bestrafen. Ivan! Kam er, um Männer aus uns zu machen oder aus einem anderen Grund? Es blieb ein Geheimnis. Ich werde mich immer fragen, warum er zurückgekommen ist. Es war seltsam. Wir hatten Angst. Und doch wollten wir, dass er uns liebt. Da draußen auf dem See ist etwas passiert. Etwas, das uns für immer verändern wird. Etwas, das wir nie vergessen werden.
Rückkehr, Russland 2003, Goldener Löwe bei den Filmfestspielen in Venedig. Immer noch einer der bewegendsten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Kein religiöser Film, zunächst einmal. Die Geschichte von zwei Söhnen und ihrem Vater. Ah, doch ein religiöser Film vielleicht? Wer ist der Mann da plötzlich in ihrem Haus? Ist es derselbe wie auf dem alten Familienbild, das die Kinder auf dem Dachboden finden in einer Bibel, in den Seiten mit der Geschichte von der Opferung Isaaks? Und als sie ihn das erste Mal sehen, da schläft er. Und da liegt er auf dem Bett wie Christus nach der Kreuzabnahme. Gott, an dem mir auch etwas fremd bleibt. Und Gott, den ich liebe und weiter kennenlernen möchte. Beides verkörpert in diesem Film in jedem der beiden Söhne, in einem der Söhne. Und beides auch in mir, wie ich beim Filmsehen merke. Und ich komme mit Gott aus dem Kino und ich freue mich, dass unsere Beziehung durch diesen Film wieder ein bisschen tiefer, wieder ein bisschen reicher geworden ist.
Obwohl ich als Surfer-Girl, was für ein furchtbares Wort, viele Roadtrips mache, viel Auto fahre, habe ich es heute geschafft, bei einer Fahrt von 100 Kilometern nach Willingen mich so zu verfahren, dass ich 100 Kilometer extra gebraucht habe. Man kann mich später fragen, wie das stattgefunden hat. Vom Suchen und Finden von Willingen. Am Ende habe ich meinen Weg wiedergefunden. Mit Wiederfinden hat auch Burning Church etwas zu tun. Ein Projekt, was im Rahmen der Projektgemeinde meiner Gemeinde in Wien vor einigen Jahren entstanden ist. Unterschiedliche Formate hatte. Es hat in Wien stattgefunden. Meistens hat es am Attersee stattgefunden. Und es ist sicherlich ein Projekt postmoderner Spiritualität. Was ist Burning Church? Burning Church ist eine junge Erwachsenenfreizeit. Es ist Urlaub, es ist Bibelschule, es sind interaktive, kreative Gottesdienste, soweit so gut, soweit bekannt. Etwas, was Burning Church vielleicht etwas unterscheidet von ähnlichen Formaten, sind, dass wir uns doch mit eher etwas schwierigen, mit gefährlichen Themen befassen. Alles unter der Überschrift Dinge, die ich in meiner Gemeinde nicht sagen darf. Gestartet haben wir das dieses Jahr mit einem Online-Blog, wo wir in Deutschland und Österreich Menschen gefragt haben, uns etwas zuzusenden, Dinge, die sie in ihrer Gemeinde nicht sagen dürfen. Es gibt Leute, die dürfen in ihren liberalen Gemeinden nicht sagen, dass sie Kreationisten sind. Oder sie trauen sich das zumindest nicht. Es gibt Menschen, die dürfen in ihren Gemeinden nicht sagen, dass sie homosexuell sind. Ganz gefährliches Thema. Es gibt Menschen, und da sind wir ganz viele auf einmal, die sich lange nicht getraut haben zu sagen, ich höre Gott nicht. Oder ich höre Gott nicht mehr, ich fühle ihn nicht. Ich kann nicht irgendwie ständig nach vorne gehen und sagen, ich habe das und das mit Gott erlebt. Oder ich habe mit Gott im Kino gesessen und geschmunzelt. So schön das auch ist. Und so entsteht bei Burning Church, ich durfte jetzt dreimal dabei sein, eine solidarische Schwächengemeinschaft. Durch das Teilen der Schwächen, durch das Teilen vom, ich habe mich um 100 Kilometer verfahren und mein Tank war alle, ganz, ganz stark werden. Es ist ein Privileg, da dabei zu sein. Es hat meine Frömmigkeit der letzten Jahre geprägt. Es hat mich sicherlich auch zu der Pastorin gemacht, die ich jetzt nach 2 Jahren bin. Und es ist ein Wiederfinden des Glaubens. Und das feiern wir dann immer richtig. Und zur postmodernen Spiritualität gehört dazu,
dass die Weinflasche nicht unter dem Tisch, sondern auf dem Tisch steht.
Als ich vor 16 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen bin, war es für mich nicht schwer, begeistert von ihm zu reden. Und ich bin auch heute noch total begeistert von Jesus. Das war etwas Unproblematisches, ihn zu feiern, laut zu singen, zu klatschen, zu tanzen, Spaß zu haben, sich zu freuen. Das war kein Problem. Und ich habe immer gerne gelesen. So war die Bibel für mich etwas, was ich verschlungen habe. Ich war mit 15 das erste Mal durch und das hat mir richtig viel Freude bereitet. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass es einen Punkt gibt, der so ganz hilfreich war für viele andere Christen, der mir sehr schwer gefallen ist. Sie haben immer erzählt davon, dass sie lange und in Ruhe beten. Und ihr merkt vielleicht, ich kann noch nicht mal in Ruhe stehen. Das ist nie irgendwie von einem Arzt nachgewiesen worden und ich brauche das auch nicht, um zu wissen, dass ich ADS habe. Das ist einfach so. Und ich habe da gemerkt, da habe ich echt eine Schwierigkeit. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich schaffe das nicht, 30 Minuten auf den Knien zu sein. Und ich finde das immer faszinierend, wenn mir das Brüder und Schwestern erzählen, wie sie das machen. Und ich habe gemerkt, ich bin auf der Suche nach einer Form, wie ich beten kann, wie ich dazu komme, ins Gebet zu kommen. Und ich freue mich, da abschließen zu können, wo Yvonne heute angefangen hat. Ich war 20, als ich ein Buch gelesen habe und gemerkt habe, da gibt es eine Form, die mir hilft, weil ich sie mit meiner Atmung verbinden kann. Das heißt, ich kann sie an mein Tempo, das ein anderes Tempo ist als das vieler anderer Menschen, anpassen, wenn ich ein- und ausatme und sage, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Das passt zu mir. Das geht irgendwie immer. Ich merke das wirklich in ganz unterschiedlichen Situationen, wie ich plötzlich drin bin und es führt mich zu ihm selbst, zu Jesus Christus. Was für ein wunderbarer und herrlicher Name, was für ein mitreißender Gott, dieser Jesus, der mich gerettet hat. Das gibt mir Zuversicht. Es hilft mir, geborgen zu sein bei ihm. Und es freut mich, das zu beten, in aller Ruhe oder auch in der mir ganz eigenen Hektik, die meistens so mein Denken prägt. Etwas Zweites, was mir geholfen hat, ohne Unterlass zu beten, ein Bibelwort, das mich sehr bewegt, schon sehr lange, war, als ich eines Tages dabei war, für meine Freunde zu beten und ich wollte so gerne, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Das war mein großer Wunsch. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann nicht mehr beten. Mir gehen die Worte aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das könnt ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen, wenn ihr mich so reden hört, aber es war so. Und plötzlich hat es mir der Herr geschenkt, dass ich in einer neuen Sprache beten konnte. Ich habe einfach angefangen. Keiner hatte mir die Hände aufgelegt. Ich saß da, ich war 15. Wir hatten eine Evangelisation gemacht als Gemeinde. Sowas gab es damals noch. Und ich, ja, das waren die Zeiten, ne? Als ich jung war. Und jetzt werde ich 30. Aber es war für mich richtig erfrischend zu merken, ich kann einfach weiter beten und es hört nicht auf. Mein Wortschatz ist zu Ende und der Heilige Geist schenkt immer mehr und immer mehr. Und ich bin im Kontakt mit dem Herrn, weil der Geist Gottes uns verbindet. Das ist etwas total Intimes für mich, was in ganz verschiedenen Rahmenbedingungen funktioniert und was mir Freude macht. Und so schwer ich mich mit einem Wort wie Spiritualität tue, das klingt für mich immer langweilig, merke ich, diese Form der Spiritualität, wo ich ganz eng dran bin an Jesus selbst, wo der Heilige Geist uns zusammenzieht, das fasziniert mich und das trägt mich auch in den Momenten, wo ich manchmal da sitze und denke, ich weiß gerade echt nicht, was ich beten soll. Und trotzdem schenkt Gott es, dass ich weiter beten kann.
Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder, der eine Glaube an Gott in Christus sucht und findet vielfältige Begegnungen und vielfältige Gestalt. Davon haben wir einen Eindruck erhalten und wir danken allen, die auf ihre ganz persönliche Weise uns von ihrem spirituellen Leben, Frömmigkeitsleben, Glaubensleben, geistlichen Leben und Erleben Anteil gegeben haben. Ihr habt euch so diszipliniert an unsere zeitlichen Vorgaben gehalten, dass wir sogar etwas früher mit diesem Teil fertig geworden sind. Das ist ein ganz besonders schönes spirituelles Erlebnis. Und ihr habt mit euren Beiträgen das Tor weit aufgetan für die gemeinsame weitere Beschäftigung mit unserem Thema Suchen und Finden des Glaubens und die dazugehörige Reflexion. Wir werden jetzt noch mal ein kurzes Musikstück hören von Henning und wir werden dann gleich unmittelbar die Andacht haben. Es wird eine kleine Pause geben, aber wir bitten euch nicht, den Raum zu verlassen, sondern wir werden dann gleich weitermachen.
Weil ich etwas mehr Zeit habe, als ich dachte, möchte ich kurz vor der Andacht etwas zu dem Bild erklären, was wir gleich sehen werden. Ich werde die Andacht anlehnen an eine kleine Liturgie des Klosters Tessé und im Rahmen dessen ein Bild zeigen, die Fußwaschung, das werdet ihr gleich sehen, das entstanden ist von einer Künstlerin namens Julia Eder, die eine ganze Reihe der ganzen Passionsgeschichte an Bildern produziert hat, die wir in unserem Ostergarten in Bad Kreuznach 2013 gezeigt haben. Die Künstlerin selber ist auch eigentlich eine Suchende, würde ich sagen, immer noch auf der Suche und hat faszinierende Bilder, das Original habe ich mitgebracht, geschaffen, kann man fast sagen. Und ich lade euch ein, euch darauf einzulassen. Und wir singen dann drei Lieder, die wir auch aus Tessé kennen, die ihr sicherlich alle auswendig könnt. Mit Sicherheit, ja. In der Stille dieses Abends kommen wir zusammen, um Gott zu danken für die Liebe, die er uns erweist. In der Stille dieses Abends kommen wir zusammen, um daran zu denken, dass Gott keinen Menschen verloren gibt, sondern selbst zu jedem kommen und ihm dienen will. In der Stille dieses Abends kommen wir zusammen, um innezuhalten, des Dienstes Christi an uns zu gedenken und uns senden zu lassen in die Welt und zu ihren Menschen. Gott geht mit uns alle Wege. Daran denken wir in der Stille dieses Abends. Deine Güte, Herr, reicht so weit die Wolken ziehen, so weit der Himmel ist, deine Wahrheit. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es war vor dem Passafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Und da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt und Jesus stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus erwiderte: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Die Erzählung von der Fußwaschung lädt uns ein, ja, sie fordert uns heraus, uns an Jesu symbolische Geste zu erinnern und es Jesus gleich zu tun. Jesus vollzieht an seinen Jüngern einen Sklavendienst. Johannes eröffnet das Kapitel mit dem Satz: Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Vor Jesus liegt die Stunde des Hinübergehens oder in den Worten von Papst Benedikt die Stunde der bis ans Ende reichenden Agape. Im vor Petrus knienden Jesus erblickt dieser die leibhafte Liebe bis ans Ende oder den Durchbruch ins Göttliche. Von Liebe getrieben erhebt Jesus sich dann vom Mahl und wäscht seinen Jüngern die Füße. Aus Liebe tut Jesus das, was auch der Philippohymnus besingt: Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Als Petrus an der Reihe ist, wird dieser und wir mit ihm auf die Bedeutung unserer Reinheit vor Gott gestoßen. Und so wird die Fußwaschung zum Weg der Reinigung. Wie Jesus Petrus und den anderen Jüngern die Füße wäscht und sie damit symbolisch ganz reinigt, so ermöglicht Jesus uns die direkte Begegnung und Gemeinschaft mit Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Alle Jüngerinnen und Jünger bedürfen dieses Ritus der Waschung, um Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Wir singen gemeinsam, wo Güte und Liebe herrscht, da ist Gott, aber auf Latein Ubi Caritas. Julia Eder hat versucht, in ihrem Bild Fußwaschung alle Elemente einzuarbeiten, die die Geschichte und die dahinterliegenden Ebenen und Phänomene enthalten. Wir erkennen ein Doppelbildnis. Zu sehen ist zweimal der Kopf des dem Petrus die Füße waschenden Christus. Darunter sind schemenhaft erkennbar die Petrusfüße selbst. Zweimal hebt Jesus an, Christus selbst. Er will Petrus die Füße waschen und deshalb sieht er sich im Spiegelbild des Wassers. Drei Kreise sehen wir, sie bilden die Gesamtmitte. Sie stehen für die Wirklichkeit der göttlichen Entität in ihren drei Wesenheiten Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jedes Christusporträt liegt im Zentrum eines Kreises. In der Zusammenführung beider Kreise entsteht im Zentrum ein dritter Kreis, der rot umrandet ist und in dessen Zentrum seinerseits wieder beide Christusköpfe liegen. Die Schnittmenge der beiden äußeren Kreise ergeben eine Ellipse, ein Ei, Symbol für das nahende Osterfest, die Auferstehung. Der rote Ring umschließt, ja umhüllt, könnte man fast sagen, die Füße Petri, der hier als Zweifler dargestellt werden soll. Petrus, der aufschäumende, eckige Charakter, der es seinem Meister recht zu machen suchte. Beim Liebesdienst der Fußwaschung weist Petrus Jesus aber zunächst zurück. Vielleicht fühlt er sich nicht würdig genug, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Nach Jesu Erklärung beugt dieser sich dann aber ein zweites Mal, um eben doch Petrus die Füße zu waschen. Julia Eder hat den roten Ring dreimal auf und wieder abgetragen. Und so wirkt er auf dem Original, als wäre er ins Papier hineingebrannt. Bild für das Feuer als Zeichen von Zerstörung einerseits, Wärme und vor allem Licht der Erkenntnis aber andererseits. Und gleichzeitig Siegel für die dreimalige Verleugnung des Petrus und das dreimalige Fragen Jesu am Ostermorgen. Petrus, hast du mich lieb? Durch die Formen Kreis, Viereck und Dreieck enthält das Werk ergänzend auch die Symbole für das Vaterunser. Der Kreis ist Bild für Gott Vater und Sohn, Bild für die Sonne, das Licht und auch die Hostie beim Abendmahl. Das Viereck erinnert an ein Haus als Sinnbild für unseren irdischen Leib und damit verbunden tägliches Brot, Schuld, Übel und Versuchung. Das Dreieck schließlich steht für das Reich Gottes, die Heiligung des Namens Gottes und das Gestehen seines Willens. Und so wird in unserem Bild das Gebet zur geistigen Nahrung für uns Menschen. Deswegen verharren wir jetzt einige Augenblicke in der Stille. Als Jesus ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Das Geheimnis der Entwicklung der Herzen. Das ist, dass der Größere sich vor dem Kleineren verneigt. In Christus verneigt Gott sich selbst vor seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und so haben auch wir uns voreinander zu verneigen und der Mensch vor dem Tier und das Tier vor der Pflanze und die Pflanze vor dem Mineral und so weiter und so weiter. Wer in Aufrichtigkeit und Demut seinem Nächsten ein Opfer bringt, der nur kann wahrhaft wachsen und groß werden. Wenn wir den Glauben in uns tragen, dass alles um uns herum vom Schöpfer selbst so geworden ist, wie es geworden ist, dann ist alles von göttlicher Natur. Ziehen wir Christus an und handeln nach seinem Vorbild, dann gehen auch wir über diese Erde als solche, die den Leib der Göttlichkeit bereits in sich tragen. Lasst uns beten und uns dazu erheben. Jesus, du wäschst deinen Jüngern die Füße. Du sagst uns, dass wir das brauchen, dass du uns dienst. Wenn wir uns deinem Dienen verweigern, dann haben wir keinen Teil an dir und deinem Tun an dieser Welt auch nicht. Wir danken dir für deine Liebe, die ein wunderbares Bild von uns und anderen Menschen hat. In deinem Bild für uns ist Heilung, Reinheit und tiefe Herzensberührung und Veränderung. Ein Beispiel gibst du uns auch für unseren Umgang miteinander. Lass uns wachsam in unserem eigenen Leben sein, dass wir anderen Menschen nicht Lasten auflegen, sondern sie ihnen nehmen und sie leichter machen. Gemeinsam beten wir, wie Christus uns gelehrt hat und wie es Christinnen und Christen auf dem ganzen Erdkreis tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in seinem Frieden. Amen. Amen. Laudate omnes gentes, wir singen das letzte Lied, einmal lateinisch, einmal deutsch, einmal lateinisch.
Lob singt und preist den Herrn.